Jetzt hat man schon mehr Erkenntnisse und mehr Einblick und auch Systeme werden besser analysiert und ist da schon einen Schritt weiter. Aber wir waren da schon auf Pionierswegen, würde ich sagen. Das war eine ziemlich schwierige Geschichte.
Ich muss auch dazu sagen, wir haben beide dieses Gebäude als Architektur niemals als hässlich empfunden. Wir haben es immer als Herausforderung empfunden, aus dem man was machen kann. Und wir wollten es ja nicht komplett entfremden. Wir wollten es in der Form wiedererkennbar machen. Aber wir haben gesagt, wir machen es zeitgemäß.
Hallo und herzlich willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Mein Name ist Anne Isop. Es gibt diesen schönen Begriff der Umbaukultur. Er steht für die Idee, dass eben Umbau statt Neubau die neue Normalität werden soll. Und es gibt viele Akteurinnen und Akteure, die sich genau dafür einsetzen. Ein Ort, an dem diese Fragen derzeit besonders intensiv verhandelt werden, ob Umbau oder Neubau, ist in Wien. Und zwar ist das das Areal der Alten Wirtschaftsuniversität, kurz Alte WU genannt. Für alle, die Wien nicht so gut kennen, möchte ich das ganz kurz erklären. Im 9. Bezirk befindet sich der Franz-Josef-Bahnhof. Von hier fahren die Züge in Richtung Norden. In den 1970er Jahren hat man diese Bahntrasse überplattet, also die Gleisanlagen mit einer massiven Betondecke überdeckt, um darüber neue Flächen für Büros und Universitätsnutzung zu schaffen. Über dem Bahnhof selbst entstand ein Bankgebäude nach Plänen von Karl Schwanzer. Und etwa am anderen Ende dieser Beplattung wurden die Gebäude der Wirtschaftsuniversität errichtet. Seit die WU auf ihrem neuen Campus im Prater gezogen ist, wurden die Universitätsbauten als Ausweichquartiere für Universitäten und andere Institutionen genutzt. Damit ist nun Schluss. Aktuell laufen die Asbestsanierungen. Parallel dazu wurde ein städtebaulicher und architektonischer Wettbewerb ausgelobt. Die Jury ist hochkarätig besetzt, unter anderem mit der Schweizer Architektin und Umbaupionierin Barbara Buser. Aber wie viele der einzelnen Gebäude tatsächlich erhalten werden können und sollen, ist Gegenstand der ersten Wettbewerbsphase. Viele Initiativen fordern, dass die alte WU zu einem Vorzeigeprojekt für Umbau wird. Während hier also noch darum gerungen wird, wie viel Bestand gerettet werden kann, ist am anderen Ende der Beplattung bereits ein Umbau gelungen. Das ehemalige Bankgebäude über dem Franz-Josef-Bahnhof. Dieses wurde nicht abgerissen, sondern umfassend saniert und modernisiert. Und wie es dazu kam, das schauen wir uns jetzt genauer an. Denn über dieses Projekt spreche ich heute mit den dafür verantwortlichen Architektinnen, mit Elke Delugan-Meißel und Josef Feichenberger. Ihre Büros haben das Gebäude gemeinsam umgebaut. Und auch hier war zum Zeitpunkt des Wettbewerbs noch offen, ob der Bestand erhalten oder abgebrochen wird. Herzlich willkommen beim Morgenbau. Wir sitzen hier im Büro von Delugan-Meißel Associated Architects. Mir gegenüber sitzt Elke Delugan-Meißel. Guten Morgen, Frau Delugan-Meißel.
Guten Morgen.
Und Herr Josef Feichenberger von Josef Feichenberger Architects. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben gemeinsam das Francis umgebaut. Das ist das ehemalige Bankgebäude über dem Franz-Josef-Bahnhof. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen zwischen Ihren Büros?
Der Ausgangspunkt war ein kooperatives Verfahren, was man in der Stadt Wien ja üblicherweise oft anwendet. Das heißt, Bauträger und Stadt Wien sind hier zu gleichen Teilen beteiligt und laden Architekturbüros ein, um hier ein Grundkonzept zu erstellen. Wir haben damals mit den Querkraftarchitekten, Weichenberger Architekten und unser Büro zusammengearbeitet. Und aus dieser Zusammenarbeit ist dann die weiterführende Zusammenarbeit mit Weichenberger Architekten entstanden.
Ich möchte nochmal beginnen bei dem alten Gebäude, was Sie vorgefunden haben. Welche Erinnerungen haben Sie an das alte Bankgebäude über dem Franz-Josef-Bahnhof?
Ja, zum einen ist einmal zu sagen, dass das angesprochene kooperative Verfahren im Gebäude stattgefunden hat. Es gab einen großen Sitzungssaal auf der 9-Meter-Ebene. Wir hatten ausreichend Platz, um zu arbeiten. Wir konnten dort Modelle bauen. Wir konnten dort die ganze notwendige Tätigkeit erledigen. Und nachdem das im Gebäude war, hatten wir die Möglichkeit, das Gebäude auch jederzeit direkt zu besichtigen. Punkte, die vielleicht nicht ganz klar waren, unmittelbar anzuschauen. Aber natürlich ging dem Ganzen voraus eine umfassende Begehung des Gebäudes, eine Besichtigung. Wir sagen immer ganz gerne dazu, des Lesens des Gebäudes, des Lesens und letztendlich dann des Verstehens. Das passiert jetzt nicht durch eine Besichtigung, sondern das ist ein Prozess. Und die Tatsache, dass dieses kooperative Verfahren in diesem Gebäude stattgefunden hat, war geradezu ideal.
Ist das unüblich?
ist nicht unüblich, aber es ist auch nicht üblich. Es kommt immer darauf an, wie die räumlichen Verhältnisse gegeben sind. Nachdem das Bankgebäude frei war und schon geräumt war, hat man natürlich die Gelegenheit und die Situation genützt. Und das hat uns schon sehr auch geholfen, diese Stimmung dort einzuholen. Sie haben gefragt, warum hat man das gemacht? Das Gebäude hat eine gewisse Hermetik. Es ist als Bankgebäude entwickelt worden, also die Nutzung war ein Bankgebäude. Es hat eine Hermetik, es hat diese 9-Meter-Ebene gegeben durch den Bahnhof. Die Bahntrasse, die man hier übertunnelt hat, und diese 9-Meter-Ebene, die Treppe, die vom Julius-Dandler-Platz auf eine Ebene hinaufgeführt hat damals. Es war einfach abweisend, nicht stadtintegrativ, und unser Anliegen war natürlich hier, diesen schon sehr bestimmenden Baukörper in dieses ganze Stadtgefüge einzubinden.
Sie sagen, er war hermetisch, das Gebäude. Meinen Sie jetzt die Fassade oder auch diese Treppe, die dann 9-Meter-Ebene ist, dann praktisch das erste Obergeschoss, würde ich jetzt mal sagen, wo diese Treppe hingeführt hat, oder?
Genau. Mhm. Hermetik bezieht sich natürlich auf die Fassade. Viele Wienerinnen und Wiener können sich ja erinnern, das war eine Spiegelfassade aus den 70er, 80er Jahren, und es ist einfach ein abweisendes Gebäude, kein Gebäude, das von innen nach außen agiert und von außen nach innen, und hier sozusagen hier eine Spannung entsteht, eine räumliche Spannung, und auch diese 9-Meter-Ebene, da hat man nur dieses Bankgebäude betreten. Es war kein öffentlicher Raum. Und es war uns schon ein Anliegen, dass hier der öffentliche Raum diffundiert, also von den beiden Stadtteilen, von Lichtental her, und dass man das Gebäude halt so gut es geht integriert in diesen städtischen Kontext und auch Außenräume schafft und Bespielbarkeiten schafft.
Ich glaube, ganz wesentlich, und du hast es erwähnt, ist diese Außentreppe, der Zugang zum Gebäude. Wenn man sich den Julius-Dandler-Platz in Erinnerung ruft, wie das damals war, war ja durch diese Treppe, die ja weit in diesen Platz hineingeragt hat, eigentlich ein Platzteiler. So habe ich es empfunden.
Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ja. Also ich weiß, wenn man vorbeigefahren ist mit der Straße, dann hat man diese Treppe, die war auch sehr markant neben der Fassade. Genau. Aber dass sie so weit rausgeragt hat, kann ich mir gar nicht mehr erinnern.
Es wurde sogar eine Rolltreppe raufgebaut. Ja, stimmt, und diese Rolltreppe war immer in Bewegung. Das heißt, die Anstrengung, hier einen niederschwelligen Zugang zu machen zur Bank, der war da, der war sichtbar. Er wurde nur nicht angenommen. Das Gebäude war de facto unten bereits beim Betreten dieser Treppenanlage im Empfinden ein geschlossenes Gebäude. Und deswegen gefällt mir die Formulierung Hermetik gut, weil es eine psychologische Hermetik war. Fast, also das Gebäude selbst wirkt als Burg, aber eben auch der Zutritt. Und deswegen war das Raufkommen auf diese 9-Meter-Ebene, muss man vielleicht kurz erklären, warum 9-Meter-Ebene, jene Ebene ist, die dann sozusagen hier als Brücke über diesem Bahngelände drüber die fungiert hat, und die musste man erst einmal erreichen, um in das Gebäude überhaupt hineinzukommen.
Also das ist diese Überplattung, die Bahngleise sind dort überplattet und darauf steht dann das Gebäude.
Genau so ist es, ja. Es war ein vorgelagerter Innenhof, und über diesen Innenhof ist man dann in das Gebäude hineingegangen, und das ging ja im Innenhof weiter. Diese abwehrende Haltung über die verspiegelte Fassade hat sich ja konsequent im Innenhof fortgesetzt.
Und ich erinnere mich auch, wenn man zum Franz-Josef-Bahnhof gegangen ist, also wenn man in den Zug einsteigen wollte, war das ja auch so ein langer, dunkler Zugang, den man hatte. Kommen wir dann vielleicht gleich darauf zu beschreiben, wie es jetzt ist. Aber ich habe trotzdem vorab zwei Fragen. Die eine, ich möchte noch mal kurz zu diesem kooperativen Verfahren. Das habe ich jetzt so verstanden, dass Sie dort auch die Pläne erarbeitet haben. Über welchen Zeitraum war das dann?
Das ist meine Erinnerung, über mehrere Wochen.
Ja.
Und ja, es gab immer wieder Zwischenpräsentationen, auch mit der Stadt, mit der Politik, mit den Anrainern. Deswegen wäre dieser riesengroße Arbeitsraum, dieser Besprechungsraum sehr hilfreich, weil wir dort tatsächlich unsere Arbeit nicht nur machen konnten, sondern auch präsentieren konnten. Und das war ein sehr, sehr enger und, ich glaube, sehr fruchtbarer Dialog, der sehr, sehr viele Bedürfnisse, sehr viele Fragen, sehr, sehr viele Ängste der Bevölkerung und durchaus auch der Politik dann schnell und unkompliziert beantworten konnte oder eben auch bearbeiten konnte.
Aber die Entscheidung, dass der Bestand erhalten bleibt, die hatte schon der Bau. Nein, okay. Nein,
begonnen haben wir damit, dass wir eben für das Areal ein städtebauliches Konzept entwickeln. Und die ersten Phasen, kann ich mich nur erinnern, waren sogar von höheren Häusern geprägt. Das sind praktisch die Teams mit verschiedenen Ideen an die Sache herangegangen. Man hat sich das angeschaut, man hat es diskutiert, analysiert. War eigentlich sehr ein fruchtbarer Prozess. Wir hatten da schon einige Modelle, die durchaus umsetzbar gewesen wären, haben uns aber dann am Ende des Tages entschieden und gesagt, eigentlich warum dieser Bestand hat so viel Potenzial, bezogen auf Raumhöhen, auf Achsraster. Wir haben Raumhöhen zum Teil von 3,50 Meter, Achsraster von 10 auf 10 Meter. Das kann man in einer neuen Struktur, würde man das ja nie mehr umsetzen. Und uns hat es schon mit den vielen anderen Dingen, werden wir dann noch zu sprechen kommen, mit den Einsparen von CO2, mit dem Fußabdruck, den Zug dort, wo wir am Anfang gedacht haben, der könnte Abbruchmaterial auch wegtransportieren, war dann vielleicht am Ende des Tages nicht ganz so. Nur es sind viele Sachen mitgedacht worden, wo wir gesagt haben, das ist doch eine spannende Sache, warum auch als wegweisend für andere innerstädtische Projekte, wenn ein Projekt die Substanz hat, dass es erhaltenswert ist, dann erhalten wir es.
Das heißt, das war Ihr Vorschlag oder Ihr Ergebnis?
Ja, ich würde sagen, es war letztendlich das Ergebnis dieses kooperativen Verfahrens. Und einen Faktor haben wir jetzt noch vergessen, der Bauherr war natürlich auch immer dabei, oder Bauherrnvertreter. Und diese Möglichkeit, sozusagen Schritt für Schritt, Zug um Zug, die Vorteile dieses Gebäudes für das sogenannte zweite Leben, ja, ich sage immer ganz gerne das zweite Leben und ich denke auch immer gerne schon ans dritte Leben, diese Vorzüge unmittelbar auch dem Bauherrn klar zu machen oder näher zu bringen, welche Möglichkeiten hier sich ergeben. Und in Summe hat das dazu beigetragen, dass dann sozusagen das Pendel in Richtung Gebäudesanierung, Erhaltung und Konvertierung ausgeschlagen hat.
Für alle Teilnehmer, kann man das so sagen? Oder gab es auch Gegenentwürfe, die einen Neubau vorgeschlagen haben?
Naja, es gab jetzt relativ lange immer Gegenentwürfe, die man immer wieder zurückgeholt hat, okay, und immer wieder abgewogen hat. Es ist natürlich eine sehr, sehr, ich würde mal sagen, sehr, sehr nachhaltige und sehr, sehr gravierende Entscheidung, die man hier treffen muss. Wenn ich mich an einem Tag entscheide, ich mache jetzt eine Sanierung und man geht diesen Weg, dann ist dieser Weg eingeschlagen. Da gibt es dann kein Zurück mehr. Deshalb müssen sehr, sehr viele Aspekte, und das sind nicht nur städtebauliche, das sind jetzt sozusagen nicht nur architektonische oder auch von der Nutzung her zu diskutierende Probleme, sondern das sind auch Themen der statischen Eignung, der Erdbebensicherheit, der technischen Eignung des Gebäudes als Ganzes. Wie viel kann man tatsächlich erhalten? Wie viel muss man neu dazu bauen? Wie viel muss man allenfalls verstärken? Reichen die Fluchtwege? Wir haben 4 Hauptfluchtstiegenhäuser. Reichen die aus für eine zukünftige Bespielung oder Nutzung des Gebäudes? Letztendlich ist es ja nicht eine reine Sanierung oder Refurbishment, sondern es ist ja auch eine Aufstockung dabei. Mhm. Wir haben ganz oben ein sehr, sehr hohes Technikgeschoss und dieses Technikgeschoss war bestückt mit vielen, vielen Geräten, die in dieser Form durch die neue Technik nicht mehr notwendig waren in diesem Umfang. Also konnten wir eigentlich auf dieses Technikgeschoss verzichten. Es war immerhin 9 oder noch mehr Meter hoch und wir konnten dieses ersetzen durch 3 Neubaugeschosse, die wir dann als Aufstockung hier noch draufgegeben haben. All das musste natürlich in der gesamten Konsequenz der Gebäudestruktur bis in die Fundamente überprüft werden. Und alles das zu einem möglichst hohen Detaillierungsgrad bereits in diesem Verfahren, weil natürlich alles zur Entscheidung, zur ökonomischen, zur wirtschaftlichen Entscheidung beigetragen hat, um eben diese Beurteilung dann nachhaltig abzusichern.
Gab es, also welche Bedenken gab es von Seiten des Bauherrn oder?
Bedenken in dem Sinn gab es nicht. Der Bauherr war natürlich, und das hat Josef Eichenberger schon analysiert, es waren die Bedenken dahingehend, ist es wirtschaftlich auch umsetzbar, abbildbar, also abbildbar, welche Maßnahmen müssen getroffen werden, damit man ein funktionstüchtiges, in die Zukunft weisendes Gebäude entwickeln kann. Das waren immer wiederum Themen, die man abgewogen hat und auch, wie sich halt die Quadratmeterbilanz dann eben artikuliert. Das heißt, Bauträger, Investor ist sehr darauf aus, dass er halt Quadratmeteranzahl muss passen und auch der ökonomische Background. Und das waren die Themen. Es war ja schon ein bisschen die Sache, auch der Bezirk sollte dahinter stehen, die Stadt Wien sollte dahinter stehen. Und das war schon wichtig, auch den Bauträger, dass da hier eine Harmonisierung stattfindet.
Ja, zur Entscheidung, weil Sie gesagt haben, was sind die Risiken oder die Abwägungen, die hier noch eine Rolle spielen. Natürlich ist ein Umbau in der Beurteilung oder im Risikomanagement anders zu bewerten wie ein Neubau. Bei einem Neubau können Sie auf relativ solide Daten zurückgreifen. Sie wissen, das Gebäude steht noch nicht, ich kann es bauen zu aktuellen Erfordernissen. Ein Gebäude, das aus den 60er, Anfang 70er Jahren hier bereits steht, da schlummert ein gewisses Risiko, ob es in der letzten Konsequenz einfach diesen Anforderungen entspricht. Und dieses Risiko nehmen Sie natürlich mit. Das können wir auch im kooperativen Verfahren, wenn wir noch so genau hinschauen, bis ins kleinste Detail natürlich nicht überprüfen. dieses Risiko bleibt. Mhm. Und dieses Risiko hat der Bauherr mit uns getragen und ich glaube, wir haben es letzten Endes ganz gut zum Erfolg gebracht.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das Gebäude gelesen und versucht zu verstehen. Vielleicht können Sie diesen Prozess kurz beschreiben und auch sagen, was Sie dann daraus gemacht haben.
Ja, gelesen, gesehen. Ich habe schon kurz erwähnt, dass einmal die bauliche Struktur schon auch ein Punkt war, der sehr positiv für uns war, wo man sagt, da kann man andere Raumsequenzen erzielen, als wie wenn man das jetzt einen totalen Neubau machen würde. Also allein die Eingangshalle, die wir ja jetzt für die Öffentlichkeit weitgehend revitalisiert haben, wo man dort sitzen kann in einer konsumfreien Zone, wo man besser die Bahnhofshalle integriert, nicht mehr diesen dunklen Gang, den Sie erwähnt haben. Aber auch, und was ein wesentlicher Punkt war, war dieser öffentliche Raum. Und wir haben ja auf der 9-Meter-Ebene beim ersten Projekt, das ja noch viel weiter gezogen hätte, das wurde dann eingekürzt, also wo die Wohnbauten noch dabei waren, eine große öffentliche Zone, die es jetzt auch noch gibt, auf 9 Meter, einen Außenbereich geschaffen, wo wir immer wieder die Perforierung im Haus vorgenommen haben, dass man, natürlich muss man auf die 9-Meter-Ebene kommen, keine Frage, aber wo man immer diese 9-Meter-Ebene relativ friktionsfrei erreichen kann. Und das war uns wichtig, dass hier nur ein Außenraum entsteht. Im weitesten Sinne, am Anfang war ein großer Park geplant, das wurde dann schon etwas reduziert. So ein bisschen Highline-mäßig haben wir uns das vorgestellt. Und das war uns wichtig, dass diese städtebauliche Relevanz dieses Flaggschiffs eigentlich schon eine Blockade darstellt zwischen den Stadtteilen, dass man hier weitgehend eben einen attraktiven Außenraum auch schafft, eine Durchwegung schafft. Die Durchwegung war uns wahnsinnig wichtig, einmal als ein Punkt.
Vielleicht zu dem Thema Verstehen nochmal, weil Sie gesagt haben, wie wir das gemacht haben. Ja? Neben den ganzen Aspekten, die Elke Deloganes jetzt hier schon angeführt hat, war ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist eigentlich der Sockel. Was passiert unter der 9-Meter-Ebene neben dem Bahnhof? Es ist ja nicht nur die Bahnhofshalle und die Gleishalle, sondern das Ganze ist ja flankiert von Gewerbezonen, wenn man so will. Da gab es Mieter, die auch während der Bauphase drinnen geblieben sind, die wollten drinnen bleiben. Das muss man auch mal wollen, ja, bei so einem massiven Umbau. Das war natürlich auch für uns als Planer eine Herausforderung. Und natürlich, und dann im Zusammenhang war es auch die Aufgabe, unsere Aufgabe, die wir uns gestellt haben, bereits im kooperativen Verfahren, die beiden Stadtteile Lindenthal und Spittelau wieder zu verbinden oder erstmals zu verbinden. Aus der Geschichte heraus war ja der Franz-Josefs-Bahnhof immer ein Bahnhof, soweit ich denken kann, bis ins 18. Jahrhundert. Und diese Barriere war immer da. Mhm. Und wir haben es jetzt geschafft, durch zwei markante Öffnungen in der Tiefe der Gleishalle einen Übergang zu schaffen. Über einen Aufgang auf die 9-Meter-Ebene und dann sozusagen die beiden Stadtteile wieder hier fußläufig zu verbinden und das immer offen.
Ich möchte euch an dieser Stelle das Gebäude, über das wir gerade sprechen, etwas genauer vorstellen. Wichtig erscheint mir dabei zum einen die neustädtebauliche Erscheinung des Gebäudes und zum anderen die öffentlich zugänglichen Räume im Gebäude. Die ehemals stark verspiegelte Fassade wurde durch eine weniger reflektierende Hülle ersetzt. Dadurch verliert das Gebäude seine frühere abweisende Präsenz, ist aber doch in seiner Form und Erscheinung wiedererkennbar und damit auch irgendwie vertraut. Im Inneren ist der Weg zu den Gleisen deutlich heller und großzügiger geworden. Über dem Haupteingang im ersten Obergeschoss entstand eine öffentlich zugängliche Treppenanlage. Sie funktioniert wie ein Stadtbalkon oder eine kleine Tribüne zur Stadt hin. Hier kann man gut verweilen in der Mittagspause oder wenn man auf den Zug wartet.
Es war uns auch sehr wichtig, in dem Zusammenhang den Julius-Dandler-Platz wieder zu beleben. Mhm. Weil der Julius-Dandler-Platz hat so eine nicht unbedingt belebte und vitale Aura ausgestrahlt, wenn ich das jetzt einmal so ausdrücken darf. Und das war uns schon sehr wichtig, dass wir den Platz integrieren, dass das nicht eine Barriere ist und sagt, das Haus ist da aus, sondern der Platz, das Haus, und da hat halt diese Treppe auch, trägt ihres dazu bei, wobei wir noch einen Stadtbalkon auf der ersten Ebene geschaffen haben, wo man wieder einen Bezug zum Platz hat, wo eigentlich, wenn Gastronomie dort integriert werden könnte, aber das ist halt mit den Vermietungen auch jetzt, wir hätten dort eine Gastronomie angedacht gehabt, mit einem Außenbereich, der wieder agiert mit dem und interagiert mit dem Dandlerplatz. Also es ist uns schon so eine Verbindung, eine räumliche Verbindung sehr wichtig. Also Gebäude schließen sich ja nicht ab, sondern sollen ja immer auch nach außen agieren und die Umgebung mit integrieren. Das ist ein wichtiger Aspekt.
Da möchte ich vielleicht gleich eine Frage anschließen, weil wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass das ursprüngliche Gebäude vom Schwanzer war sehr hermetisch durch diese spiegelnde Glasfassade. Und die Gestaltung, die Sie jetzt neu gefunden haben, ist ja nicht ganz unähnlich, aber sie ist doch anders. Also mich würde interessieren, wie Sie das beschreiben.
Naja, ich habe immer gern gesagt, es geht um die Umkehr des Erscheinungsbildes. Ja. Okay. Die Wahrnehmung war tatsächlich so, tagsüber die Sonne hat auf das Gebäude gescheint und es gab große Reflexionen und das Ganze hat zur Hermetik beigetragen. Das war wahrscheinlich ein durchaus gewollter Ansatz damals, eine Bank muss sicher sein. Wir wollten das umkehren. Mhm. Unser Zugang war, indem wir das Gebäude transparenter machen. Und eines dieser Themen war mal weg von den verspiegelten Gläsern, hin zu nicht verspiegelten Gläsern und diese horizontale Struktur, diese Bandstruktur herauszuarbeiten. Und dies haben wir getan durch dunkle Fensterbänder und aber wieder metallische Fassadenverkleidungen, die wir aber nicht mit einem hochglanzverspiegelten Material gewählt haben, sondern noch, ja, da haben wir uns richtig Zeit genommen, das richtige Material zu finden, sondern es ist letztendlich ein geprägtes Edelstahl. Format geworden, wenn man so will, das ganz clever mit Sonne umgeht, das sozusagen den eintretenden Sonnenstrahl zerstreut, wie eine Streulinse und damit die Blendung wegnimmt. Und wir wollten aber ganz bewusst eben diesen Unterschied zwischen heller, durchaus sanfter reflektierender Fassade mit einem dunklen Fensterband, um sozusagen diese Horizontalität nochmals zu verstärken, die sich dann ja dann letztendlich am Dachaufbau, an den Aufbaugeschossen sehr konsequent weiterentwickelt hat.
Weil es nicht sozusagen die Vergangenheit nicht negiert, sondern, wie Sie sagen, umdrehen. Das finde ich eigentlich das Schöne dabei. Genau. Also man erkennt es wieder und ist noch immer ein bekannter Stadtbaustein, aber ist doch irgendwie anders vom Feeling her. Ne?
Ich muss auch dazu sagen, wir haben beide dieses Gebäude als Architektur niemals als hässlich empfunden. Wir haben es immer als Herausforderung empfunden, aus dem man was machen kann. Und wir wollten es ja nicht komplett entfremden. Wir wollten es in der Form wiedererkennbar machen, aber wir haben gesagt, wir machen es zeitgemäß und auch der Nutzung entsprechend, indem wir es öffnen. Es gibt auch sehr, sehr viele Terrassen, umlaufende Terrassen, die sich bis oben fortsetzen. Es gibt meines Wissens in Wien kein weiteres Bürohaus, das dermaßen viele Terrassenflächen, die unmittelbar den Büros zugeordnet sind, aufweisen können. All das haben wir erkannt und all das haben wir herausgearbeitet und auch das trägt dazu bei, jetzt sozusagen auch von der Nutzerseite her hier in die Stadt hinauszutreten, über diesen Stadtbalkon, der sich nicht nur unten symbolisch im ersten Obergeschoss darstellt, sondern auch in den weiteren Geschossen bis oben konsequent fortsetzt. Und ich glaube, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal alleine, wo wir damals gesagt haben, diese Chance hat man einmal. Und wenn wir sie jetzt nicht nutzen, dann haben wir etwas verloren. Ja, und das wollten wir eigentlich nicht riskieren.
Ich meine, die Charakteristik des Bestands wollten wir einfach weiterentwickeln. Genau. Und das war eine Herausforderung für uns. Und ich hoffe, es ist uns gelungen. Wir denken schon. Weil, ich meine, das Haus hat so eine Präsenz. Und wenn man es belässt und revitalisiert oder ein Refurbishment draus macht, dann sollte auch die Charakteristik Bestand haben.
Genau.
Und wir haben halt versucht, es zukunftstauglich weiterzuentwickeln. So.
Man muss zum Gebäude stehen. Man muss zum Gebäude positiv stehen. Das sind wir. Ja. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch immer so kommuniziert.
Aber was haben Sie jetzt aus diesem Prozess gelernt?
Neben der Leidenschaft, bestehende Projekte immer zweimal anzuschauen, war die Erkenntnis, dass es viele, viele Gebäude gibt und nicht nur in Wien, sondern tatsächlich weltweit, die es verdienen würde, dass man das macht, dass man genau hinschaut und dass man sich das wirklich überlegt, muss das Gebäude abgerissen werden. Gibt es eine Chance, es zu erhalten oder Teile davon zu erhalten? Jedes Geschoss, das man erhält, ist ein Beitrag. Und wenn man sich vorstellt, im Beton und im Stahl ist das meiste CO2 gebunden. Das sind die dichtesten Baustoffe. Genau dort muss man ansetzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Gebäude nicht, das sozusagen über einen Konversionsprozess gelaufen ist, nicht auf den gleichen Stand wie ein Neugebäude bringen kann. Genau das haben wir gemacht. Deswegen haben wir die Fassade erneuert. Neue Dämmmaterialien, zeitgemäße Fenster eingebaut, die auch gut mit dem Sonnenschutz arbeiten können. Wir haben die neuesten haustechnischen Gerätschaften eingebaut, um hier um hier auch den Energiesektor dementsprechend zu bedienen. All das können bestehende Gebäude genauso wie Neugebäude. Es geht uns in erster Linie darum, die Bestandsstruktur, die Tragstruktur zu erhalten. Darin liegt das meiste CO2 gebunden.
Und wenn ich da noch ergänzen darf, ich glaube, es geht schon auch uns Architekten darum, einmal die Struktur im Sinne einer stadträumlichen architektonischen Qualität zu prüfen. Und für Schwanzer, Sepp Weichenberger hat das schon erwähnt, wir haben den Schwanzer Bau ja nicht unspannend gefunden, wenn ich das so ausdrücken darf. Und ich glaube, es muss schon alles etwas analysiert, abgewogen werden, aber auch architektonisch, stadträumlich, da halte ich nicht hinterm Berg. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich will nicht sagen, man kann ja nicht jede Struktur revitalisieren und es muss ja auch der Stadt der Qualität bringen. Es muss ökonomisch, ökologisch, aber auch qualitativ, architektonisch, stadträumlich einen Benefit bringen. Und so würde ich das zusammenfassen, ja, diesen Aspekt.
Und die Erkenntnis, dass das der Fall ist bei dem Gebäude, haben wir gewonnen ganz am Anfang. Das war ein Riesenbestandteil des kooperativen Verfahrens, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen den Weg. Und wir hatten auch breite Unterstützung dafür. Es gab natürlich immer wieder Leute, die gesagt haben, Neubau wäre
einfacher, ein wahrscheinlich
zeitgemäßer Ansatz. Ja, okay. Wie man so sagt. Wir haben das aufgezeigt, wir haben verschiedene Modelle aufgezeigt und haben diese dann offen und breit diskutiert. Und es war dann letzten Endes in diesem Prozess, kann man fast sagen, demokratisch die Entscheidung, dass das die bessere Lösung ist. Das haben dann wirklich alle Beteiligten verstanden, die meisten. Sagen wir es mal so.
Und ich meine, es war doch schon vor einigen Jahren, dieser Prozess hat vor einigen Jahren stattgefunden. Jetzt ist das natürlich alles, alle Aspekte sind ja schon ein bisschen weiterentwickelter worden, weil sie haben, weil jetzt auch dieser Wettbewerb ehemalige WU stattfindet. Jetzt hat man schon mehr Erkenntnisse und mehr Einblick und auch Systeme werden besser analysiert und ist da schon einen Schritt weiter. Aber wir waren da schon auf Pionierswegen, würde ich sagen. Das Absolut. War eine ziemlich schwierige Geschichte, aber ich hoffe, es ist gelungen.
Und jedenfalls in der Dimension. Ne?
Genau.
Wenn man sich die,
eben, die Dimension
auch nochmal dazu nimmt. Ja. Genau.
Sie haben jetzt die alte WU angesprochen. Also das ist ja eigentlich ein super, super Übergang, weil es war eben gerade der Wettbewerb, städtebauliche Wettbewerb, die erste Phase. Es geht um die alte WU, die jetzt zu einem Schul- und Universitätsstandort umgebaut oder neu gebaut werden soll. Das ist noch nicht so ganz klar. Die Situation ist ja ähnlich. Also diese Überplattung, über die wir gesprochen haben, über der Franz-Josef-Bahn, die geht ja bis zum Ende, wo die alte WU eigentlich aufhört. Und darauf stehen dann die Gebäude der alten WU. Und jetzt ist eben die Diskussion, erhält man das oder wie viel kann man erhalten und oder so muss man das ganz neu bauen. Und mir kommt doch vor, es gibt einen Unterschied, also baulich kann ich das überhaupt nicht beurteilen, aber von der Funktion her, weil ich meine, es war ein Bürogebäude und ist ein Bürogebäude mehr oder weniger, jetzt das Francis, was Sie umgebaut haben. Und bei der alten WU ist zwar auch Schul- und Universitätsstandort, aber doch so viele neue Funktionen, wo ich immer wieder gehört habe, die kann man eigentlich gar nicht da einfügen. Also sehen Sie da einen Unterschied zwischen den beiden Situationen oder Aufgabenstellungen?
Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Es ist, wie soll ich sagen, es gibt natürlich eine Tendenz, das heißt Erhaltung, was kann ich erhalten, die Analyse. Aber es gibt natürlich einen Unterschied, weil das Funktionsprogramm ein anderes ist. Es gibt auch hier Bauphasen. Und es gibt ja dann auch ein Zusammenspiel zwischen den Funktionen, wie kann ich alles vernetzen und wie kann ich bestmöglich Bestände erhalten und wie kann ich die nutzen. Und es ist, würde ich sagen, noch einmal ein Stück weit komplexer, aber es ist ähnlich, aber es ist komplexer durch die verschiedenen Anforderungen. Oder die Anforderungen, die dann noch dazukommen, wenn ich das jetzt einmal so subsumieren darf. Es gibt natürlich, da könnte man jetzt ins Detail gehen, aber es haben sich natürlich viele Sachen weiterentwickelt und auch bezogen auf Kreislaufwirtschaft wird hier ein großes Augenmerk gelegt und ich finde das auch richtig und wichtig so. Das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte auch, was Mobilität betrifft, Ein- und Ausfahrten, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Instituten sollten gegeben sein. was ist es städtebaulich? Und das ist jetzt, komme ich wieder zum Punkt, die Qualität im Städtebau. Was kann das Projekt der Stadt geben? Dort ist es eine Fläche, die sehr wenig Grünraum hat. Wie geht man mit diesen Außenräumen um? Was ich wahnsinnig wichtig finde, diesen Zwischenräumen, die dann entstehen zwischen den Funktionen, neben den Aspekten der Nachhaltigkeit. Wie geht man mit diesem Außenraum um? Was will man dort für städtebauliche Intervention setzen? Wie soll das Bild in der Zukunft ausschauen? Wie baut man weiter? Es ist noch der rückwärtige Teil, wird ja nicht angegriffen, es ist ja nur der Teil, der vorne ist. Wie soll sich dieses Projekt wieder stadträumlich integrieren? Wie sind diese Außenräume? Ist es nur ein Unicampus oder will man auch die Bevölkerung einladen, dort teilzunehmen? Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, aber ich muss sagen, sehr komplex und auch schwierig, all diesen Anforderungen zeitgemäß und aber auch funktional wirtschaftlich gerecht zu werden.
Vielleicht noch ganz kurz, weil du den Städtebau erwähnt hast. Ja, ich finde es begrüßenswert, dass das Projekt unter diesen Vorzeichen hier jetzt im Wettbewerb bearbeitet wird. Aber ich würde mir wahnsinnig wünschen, wenn es gelingt, dieses Projekt auch mit unserem Projekt zu verlinken, dass wir sozusagen die ganze Dimension vom Julius-Dandler-Platz bis letztendlich zum Verkehrsamt, ich glaube, das ist das Verkehrsamt, ja, wenn das dann auch noch kommt in einem nächsten Schritt, dass all das zusammenhängend stadträumlich wirkt und dass all das zusammen einen gemeinschaftlichen Lebensraum ergibt, der, weiß ich nicht, könnte man sagen, ähnlich wie die EU in Prater, öffentlich eine spannende Durchwegung bietet, durch die Architektur, durch den Städtebau, durch die, und du hast das jetzt gesagt und das kann ich nur bestätigen, durch die Außenraumqualität. Mhm. Die Außenraumqualität ist das Um und Auf als Grundstein für die Vernetzung mit einem Stadtteil oder mit der Stadt oder um eine Distanz, und da reden wir von mehr als einem Kilometer, glaube ich, hier aufregend und spannend und mit viel Außenqualität sozusagen zu verbinden.
Ich habe mich Ihrem Projekt Francis ja von hinten angenähert. Also ich kann es natürlich vom Julius-Tanter-Platz, aber bin von der alten WU Spittelau mal wirklich da oben diesen Weg bis durchgegangen, was ich eigentlich noch nie vorher gegangen bin, und bin dann eben auch oben auf dieser Ebene angekommen beim Francis und dann so, als sie den anderen Weg gemacht. Das war eigentlich ganz spannend, ja. Und es ist ja auch dort, weil Sie die städtebauliche Situation ansprechen, es ist ja wie so ein Wall, also weil das so undurchlässig ist. Dieser Höhensprung, ja. Auch. Und da ist sicherlich eine Herausforderung. Aber ich frage mich trotzdem, ob man, wenn man sagt, man möchte viel erhalten dort, ob man nicht dann auch bei den Ansprüchen der Funktionen zurücknehmen muss. Also es ist ja immer so, von welchem Startpunkt geht man aus?
Naja, ich meine, es sind viele Beteiligte. Die Bundesimmobiliengesellschaft ist ja der Auslober. Und ich glaube, die haben ja auch ein Funktionsprogramm und die müssen auch wirtschaftliche und funktionale Rahmenbedingungen bespielen und erfüllen. Und diese Projektentwicklung hat ja auch letztendlich immer Kostenrelevanz, funktionale und Kostenrelevanz. Und natürlich gibt es da eine Unmenge an Anforderungen von Quadratmetern, die man erfüllen soll. Da geht es auch um Höhenlagen. Es ist ja ganz, wenn man sich dieses städtebauliche Modell ansieht und das Umfeld auch mit Francis jetzt und darüber hinaus, wie jetzt da die Höhenlagen sich artikulieren und wie geht man damit um. Und sehr viel erhalten ist natürlich ein Anspruch, aber die Frage ist immer, unter welchen Bedingungen, wie kann man das bewerkstelligen, dass man die anderen Qualitäten, die jetzt schon erwähnt worden sind, denen auch Rechnung trägt. Und da geht es natürlich auch mit verschiedenen Höhenlagen, heißt auch, wie schneide ich in den unteren Geschossen, wie bringe ich Licht rein, welche Funktionen kann man anlagern, wie vernetze ich das wieder mit oberen Ebenen, dass das nicht zu toten Räumen werden. Ich meine, das ist alles eine ganz sensible Sache. Und ja, es ist spannend und schauen wir mal.
Sehr gut. Ich habe jetzt noch ein letztes Thema, was ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Also vor allem auch Sie, weil Sie oft in Fachjurien sind. Bei Ihnen weiß ich es jetzt nicht so genau, aber wahrscheinlich
hin und wieder.
Auch. Ja.
Auch,
also
auch wieder. Auch.
habe ich jetzt angenommen. Also auch bei dem Umbau oder Neubau der alten WU ist es auch so und immer wieder, dass eigentlich diese Entscheidung den Architekten überlassen wird. Also
die Juryentscheidung?
Nein, nicht die Juryentscheidung, das wäre gut. Die Entscheidung, ob Abbruch oder Neubau. Ja. Und das ist in dem Fall ja auch so. Ist das richtig?
Naja, ich meine, man muss ein gewisses Programm erfüllen. Also es gibt einen gewissen Prozentsatz jetzt gerade beim gegenständlichen Wettbewerb der WU, der alten WU, wo man sagt, das würde man sich wünschen, das erwartet man von den zukünftigen Konzepten, die jetzt eingereicht wurden. Ob man das zur Gänze bringt oder nicht, das ist dann immer eine Sache, wie sind die anderen Qualitäten gelagert, und es wird auch abwägen sein in der Jury. Und diese Jury ist ja dieses Mal sehr groß besetzt, auch mit vielen Konsulenten, die sich mit einzelnen Fachgebieten beschäftigen. Ich habe schon kurz erwähnt, Kreislaufwirtschaft, Statik, ist das normal. Aber einfach viele, viele, viele Konsulenten, auch viele Architekten. Und ich denke, in der Diskussion wird man dann schon ein Projekt finden, so hoffe ich, das nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner erfüllt, sondern das auch eine gewisse Vision hat. Und Visionen braucht man in der Architektur. Und das ist mir sehr wichtig zu sagen, weil natürlich sind wir jetzt in Europa auf dem Thema, das wir lange, lange leider vernachlässigt haben, die Themen, die wir angesprochen haben, Refurbishment, CO2, alles ist für mich nachvollziehbar, sollte aber State of the Art werden und trotzdem die Qualität der Architektur, der Räume, die ja auch letztendlich das soziale Miteinander bestimmen, so empfinde ich das, dass man dem Aspekt schon auch Raum gibt und dass man sich nicht nur auf wirtschaftlich, funktional und ökologisch in dem Sinn reduziert, sondern dass man natürlich, und da hoffe ich schon, dass die Jury, und ich denke, sie ist gut besetzt, hier den weiten Blick über den Tellerrand hinaus hat. Sage ich einmal so flapsig jetzt. Es ist nicht ganz einfach, ich weiß es aus Erfahrungen, und du auch, Sepp, oder?
Ja, vielleicht ganz kurz als Außenstehender, ich habe mich nicht beteiligt am Wettbewerb. Und also es geht auch hier, der Kreis schließt sich hier. Lesen und verstehen und Potenziale erkennen. Potenziale sind ja nicht nur wirtschaftliche Potenziale, ökonomische Potenziale, sondern das sind auch Nutzungspotenziale. Wenn ich hergehe und jetzt wieder den Vergleich mit Francis nehme, da sage ich, okay, 10 mal 10 Meter Stützen, 3,50 Meter lichte Raumhöhe, das ist Potenzial. Da kann ich sagen, da ist ja schon der Nachhaltigkeitsgedanke, der steckt ja schon voll drinnen. Ich kann hergehen und sagen, ich mache jetzt ein Szenario über ein Loftbüro, über ein Zellenbüro, alles Mögliche ist denkbar. Wir haben sogar einen Wohnbau mal kurz untersucht. Dieses Potenzial zu erkennen, ist das Essentielle. Wenn ich das schaffe und das dann in der Bestandsstruktur, die ich jetzt nicht so genau kenne, wenn ich die dort wiederfinde, wenn ich diese Qualität hier darstellen kann, wenn ich sie überzeugend rüberbringe und wenn ich mutig bin, und nicht nur der Architekt muss mutig sein, sondern auch der Bauherr bei solchen Entscheidungen, und dann kann das eine spannende Sache werden. Aber ich glaube, da müssen die überwiegenden Aspekte dafür sprechen, diesen kritischen Blick, den muss man machen, und dann muss man auch als Teilnehmendes Team diese Entscheidung eben treffen.
Es ist natürlich Flexibilität, wie du ansprichst, essentieller Faktor der Nachhaltigkeit auch, keine Frage. Genau. Und Flexibilität artikuliert sich auch, dass man auch andere Nutzungen implementieren kann zukünftig. Ich meine, das ist auch ein Riesenthema, und das muss man genauso wie andere Dinge berücksichtigen. Was natürlich speziell bei dem Wettbewerb der EU schon ein Thema ist, erhalten, nicht erhalten. Ich sage jetzt nur einen Teilaspekt. In den 70er Jahren hat man halt sehr viel mit Asbest noch gearbeitet. Das ist die Frage, was kann man dort, das sind wirklich sehr Untersuchungen, die ins Detail dort gehen. Wie kann ich das abbauen? Wie kann ich Bauteile erhalten? Im Grunde genommen hat ja die WU also eine Struktur, die man schon zum Teil erhalten kann, wo man wieder Decken rausnimmt und wie wir das auch bei Francis gemacht haben, Fertigteile, wo man wieder Räume zusammenspannen kann. Das ist schon einiges da, aber man muss natürlich alle Aspekte hier implementieren und das wiederum bin ich beim Abwägen und beim Analysieren gelandet.
Was erst die Architekten machen müssen und dann nachher die Fachjuroren, genauso,
ja,
oder?
Und es liegt an den Teilnehmenden Teams, das genau anzuschauen. Ja, was kann das Gebäude das oder kann es nicht? Und es ist oft nicht so klar und einfach erkennbar. Ja. Es ist eine tolle Herausforderung, und ich würde mir natürlich wünschen, dass möglichst viele halten bleibt. Aber genau wie wir es besprochen haben, es geht um diese gemeinsame Schnittmenge, die es zur sinnvollen Maßnahme erklärt oder eben nicht. Das ist dann eben von Fall zu Fall zu entscheiden.
Ja. Genau.
Ich bin gespannt jedenfalls auf die Ergebnisse.
Das sind wir, glaube ich, alle. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank an Elke Delugan-Meißel und Josef Weichenberger für das Gespräch. kennt ihr den Podcast Apalava, hört doch mal rein. Apalava ist eine österreichische Radiosendung und Podcast zu Architektur, Baukultur und Städtebau. Auch hier wird es in nächster Zeit eine Folge zur alten WU geben. In den Shownotes findet ihr alle Infos zur Folge, zur alten WU und auch zu den Initiativen, die sich um den Erhalt bemühen. Übrigens, es gibt auch einen Newsletter von Morgenbau mit weiterführenden Informationen. Darin findet ihr nicht nur zusätzliche Inhalte zur aktuellen Folge, sondern auch ganz neue Reisetipps. Passend zur aktuellen Episode stellen wir euch diesmal ein besonderes Projekt in Bremen vor, von Delugan-Meißel. Das ist untergebracht in einem ehemaligen Siloturm der Kelloggs-Fabrik. Wenn ihr neugierig seid, abonniert den Newsletter am besten gleich über die Morgenbau-Website oder den Link in den Shownotes. Ich sage euch jetzt vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau, eure Anne Isop.